Okay, Lukas 6, Vers 6. Lukas schreibt ja sein Evangelium nicht chronologisch, sondern eher thematisch, für die Heiden, damit wir was haben, irgendwie zu hören und zu sehen, wer Jesus war, was er gesagt hat, was dieser neue Bund gebracht hat, dieser Umschwung. Ne, und wir sind gerade so in der Thematik Gesetzlichkeit, alter Bund, neuer Bund, wo Jesus halt reinkommt und versucht, diesen Gesetzesgelehrten und den frommen Männern damals, die Pharisäer, halt zu zeigen, so ein worum es Gott eigentlich wirklich geht, so ein als Nachfolger von ihm. Und was Gott wirklich wichtig ist, wofür die Gesetze wirklich gegeben sind, die Gebote, und macht einen großen Unterschied zwischen diesen menschlichen Geboten und göttlichen Geboten. Ne? Und es ist in meinen Augen immer noch ein aktuelles Thema für uns Christen, ob wir es wollen oder nicht, ob wir es erkennen oder nicht, voll sind von menschlichen Geboten. Bestimmte Regeln und Normen, die wir angelernt oder uns angeeignet haben durch unseren Umgang mit Jesus, ne? So, die für uns gesetzt sind und wichtig sind, um sauber zu laufen und nicht zu fallen, aber für andere überhaupt nicht gegeben sind, so, ne? Von daher denke ich, ist wichtig, seinen Glauben zu prüfen und immer zu gucken, so, okay, laufe ich noch richtig, denke ich richtig, lege ich richtig aus, ne? Wir haben das letzte Woche gesehen mit den Pharisäern, die haben sich versammelt um Jesus, ne? So wie die Motte ums Licht, so, und versuchen ihn zu versuchen. Da ist gerade Sabbat, ne? Und das war für die Juden heute noch so ein sehr wichtiger und heiliger Tag. Es gab ganz viele Gebote um den Sabbattag drumherum, was sie halten müssen und was wichtig ist und was Gott damit meint und was auch immer so. Wurde halt eine Irrlehre draus gemacht dann irgendwann, und im Endeffekt hat der Mensch nur noch für den Sabbat gelebt, so, aber der Sabbat hat dem Menschen nichts mehr gebracht, ne? Und 10 Geboten halt, Gott sagt so, und der Sabbat ist ein Urlaubstag für uns Menschen, den soll man nehmen. Ein Tag raus aus dem Alltag, ein Tag raus aus immer an sein Geschäft denken oder sonst was, ne? So ein Tag, wo man nicht Gewinn machen soll oder arbeiten in dem, wo man sonst ist, sondern einfach ein Tag, wo man sich entscheidet als Mensch, nee, ich gehe jetzt raus, Sohn, und ich komme zur Ruhe. Das ist wichtig. Auch Gott hat geruht am 7. Tag. Nicht, weil Gott Urlaub braucht oder so, aber es war ein Tag, wo er reflektiert hat. So ein Tag, wo er alles sich betrachtet hat, Sohn, und gesagt hat, das habe ich gut gemacht. Ja. Und so ist es auch für uns wichtig, dass wir zur Ruhe kommen. Innerlich. Und auch äußerlich. Und dennoch hat Jesus hier ein letztes Mal schon gesagt, so ich bin Herr über den Sabbat und nicht der Sabbat über mich. Das heißt, wenn ich da jemandem helfen kann, dann ist es besser zu helfen, als nichts zu tun. Ne? Von daher bringt Jesus hier gerade wieder Chaos in diese Ordnung, die der Mensch sich geschaffen hat. Ja. Und vielleicht kennst du das, Menschen in deinem Umfeld, die Gott da reinschickt, ob es durch die Gemeinde ist oder Hauskreis oder sogar Nichtgläubige, die Gott in dein Umfeld stellt, auf Arbeit oder Schule oder sonst wo, ne? Und die so ein Stein, so ein Eckstein sind, irgendwie so ein, wo dich immer, die immer wehtun irgendwie, ne? Und deine Ruhe und deine Ordnung irgendwie ins Chaos stürzen, ne? Preis Gott für solche Menschen, ne? So, und gerade in der Gemeinde siehst du das, wenn man sich wirklich liebt und akzeptiert und wirklich Christus erkennt in den anderen, dann ist es ein Segen, weil man selbst verändert wird zum Guten. Ne? Und hier ist Jesus jetzt drin, und da ist ein Mann mit einer verdorrten Hand. Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, was es ist. Ich denke mal, steif oder so, verkrüppelt. Was auch immer. Mir ist jetzt egal, es ist eine verdorrte Hand. Ne? Die Pharisäer, die ihn versuchen wollen, Vers 6. Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in eine Synagoge ging und lehrte. Und dort war ein Mensch, dessen rechte Hand war verdorrt. Aber die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würde, um einen Grund zur Anklage gegen ihn zu finden. Er aber kannte ihre Gedanken. Und er sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh auf und stell dich mal in die Mitte. Da stand er auf und stellt sich dorthin. Haben es letzte Woche schon gesehen, aber ich glaube, es wird erstmal für eine Weile das letzte Mal sein mit der Gesetzlichkeit. Von daher will ich nochmal mehr über diesen Punkt reden, wo das Problem bei den Pharisäern und Schriftgelehrten war, die es auch im neuen Bund gibt unter uns Christen. Die spricht Paulus im Galaterbrief zum Beispiel an oder in anderen Briefen. Und zwar sind es Menschen, die Gott wirklich gefallen wollen. Die haben eine Ehrfurcht vor Gott, eine Angst vor diesem Schöpfer. Und das ist gut und gesund, weil Gott viel mehr ist als einfach nur ein Papa und ein Freund. Oder so ein Hosentaschengott, ne? So ein Glückskeks, den man rauszieht, dann rubbelt man und wünscht sich was und dann, wenn sein Wunsch erfüllt ist, dann steckt man es wieder ein und weg ist er. Ne? Ist gesund und es ist Weisheit, sagt Salomo, wenn man gottesfürchtig ist. Ne? Aber was ist Furcht? Und da ist halt schon wieder die Definition, ne? Wie legt man das aus? Ich kenne Christen, die haben Angst vor Gott. So wie ich vielleicht vor meinem Vater damals Angst hatte. Ne? Angst davor, bestraft zu werden, Angst davor, irgendwas Schlimmes machen zu müssen oder dass was Schlimmes passiert, weil sie nicht gefallen oder sonst was. Das war der alte Bund. Du tust das Gute und du empfängst Gutes, du tust Böses und empfängst Böses. Punkt. Und hier kommt halt Jesus rein und bringt absolut Verwirrung, weil er sagt aber ich bringe jetzt einen neuen Bund rein. Ein neues Gebot, ein neues Gesetz. Und dieser alte Bund muss sterben. Das haben wir gesehen an diesen Lappen. Oder was war das hier? Weinschläuche. Und an diese Kleidungsstücke, ne? Wo er sagt, wenn du ein neues, altes Kleidungsstück hast mit einem Loch, dann machst du keinen neuen Flicken drauf, sondern halt einen alten, der schon gewaschen ist ein paar Mal. Weil der verzieht sich nicht mehr. Machst du einen neuen drauf, das funktioniert nicht, der reißt ein und dann ist alles total zerstört. Von daher, wenn du mal ein Loch hast und du musst flicken, nimm alte Klamotten zum Flicken. Und genauso ist es halt mit diesem Gesetz. Und das ist schwer, weil wenn du wirklich Angst hast vor Gott oder ihn fürchtest, aus Ehrfurcht her, und du alles richtig machen willst und keinen Kompromiss eingehen willst und du ihn wirklich so liebst, wie er ist, ne? Dann kommst du halt nicht drum rum, auch die Gebote zu sehen und das, wo er sagt, das ist gut und richtig und tu das nicht, Sohn. Und du kommst halt zu dem Punkt, wo du dich entscheiden musst, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ja. Und wir wissen, das Gebot, Jesus ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern zu erfüllen. Ja. Und das Gesetz wird doch bleiben, also sind die Gesetze Gottes nicht schlecht. Ja, gut. Aber was man halt nicht vergessen darf, Jesus ist der neue Bund und dieser Altbund, der musste sterben. Total vernichtet werden. Alles, was durch Mose kam und durch Mose gegeben wird, wurde getötet. Dort am Kreuz. Und durch die Auferstehung Christi ist auch ein neuer Bund, ein neues Testament aufgestanden. Ein neues Gesetz. Und das ist das Gesetz, Christus hat bezahlt. Christus hat die Gesetze gehalten und Christus heiligt uns. Wir sind neu bekleidet. Wir sind eine neue Schöpfung in einem ganz neuen Versprechen mit Gott, in einer ganz neuen Beziehung. Und wer das nicht unterscheiden kann, der hat das Evangelium noch nicht verstanden. Er wird immer Probleme haben. Ja, weil wir können nicht dieses alte Kleid mit diesem neuen verbinden. Die stoßen sich ab. Ne? Und Christus versucht das echt in so viel Liebe den Pharisäern und Schriftgelehrten klarzumachen. Haben letztens schon ein paar Beispiele gesagt, dass er sich echt Mühe gibt, ihnen zu versuchen, in ihrer Sprache zu erklären, was Gott wirklich will. Ne? Aber das Ding ist halt, wenn man sich entfernt von der Wahrheit und von Jesus und von der Liebe, dann wird man verbittert und hart im Herzen und lieblos. Ne? Und hier ist halt das Ding so, ein Christus kommt rein und sie haben sich einen anderen Messias erhofft. Ja. nämlich Messias, der ihre Menschengebote hochhält und ihre Religion, ihr Volk, ihren Namen groß macht in die ganze Welt. Und Jesus kommt rein und tut genau das Gegenteil und sagt so, hey, ich werde diesen Tempel abreißen, den ihr gebaut habt. Und was halt hier ist, ist nur noch Hass. Sie sitzen da und das ist total herzlos und unlogisch, ja. Die sitzen da und gucken und warten, dass Jesus jemandem was Gutes tut. Um dann Jesus anzuklagen und zu sagen, guck mal, der hat was Schlechtes gemacht. Und so verdreht halt der Verführer halt auch unseren Blick oft so, dass wir gar nicht mehr richtig klar sehen können, obwohl wir das Richtige tun wollen. Ja. Christus hat letzte Woche gelehrt, so, hey, Gebote halten und richtig ein Opfer tun, das Gott wohlgefällig ist, ist, wenn du das für jemand anderen was Gutes tust. Das ist Liebe. Streck dich aus nach deinem Nächsten. Versuche ihn zu segnen. Und du wirst die Gebote halten. Ja. Sinnvoller Hass und Wut hier. Und vielleicht kennt ihr das auch. Ich kenne manche Christen, die hat Gott in die Gemeinde gesteckt und oder ich habe mit ihnen geredet und es ist so schade, da ist nur so viel Kritik und so viel. Das Denken und das Reden ist eigentlich nicht von Liebe und Erbauung geprägt, sondern eher von Hass auf das Böse, das Falsche. Ja. Ich muss da dran denken, halt, was, auch wenn Luther ziemlich viele verrückte Ansichten hatte, denen ich nicht nachgehe, aber ein paar gute Sachen hat er aufgeschrieben. Zum Beispiel, hasse das Böse nicht mehr, als du das Gute liebst. Ja. Und du musst aufpassen, dieser neue Bund verändert den Menschen innerlich komplett und gibt uns ein weiches Herz. Wir lieben Gott. Und wir lieben das Gute zu tun und das Gute zu empfangen, sondern wir lieben das Licht und werden mehr zum Licht, werden mehr zur Liebe, suchen die Gemeinschaft mit Gott. Wer Jesus wirklich nachfolgt und sein Jünger ist, so, der liebt das Gute mehr und mehr und mehr, je reifer und älter er wird im Glauben. Ne? Bei Christus ist gut. So, wer sich aber seine Augen von Christus entfernt so, und trotzdem Gott gefallen will, der kommt irgendwie auf so eine kranke Balance, auf diese Waage des Glaubens. Ne? Und irgendwie werden die Predigten immer dunkler und hasserfüllter und negativer. Ne? Vielleicht kennen solche Christen, aber ich kenne solche Prediger zum Beispiel. Letztens erst eine Predigt gehört über Lobpreis und was ist Anbetung für Gott, biblisch gesehen. Ne? Was bedeutet das überhaupt, anbeten? Und wie hat sich das gewandelt jetzt? Und bla, aber die ganze Predigt war eigentlich nur ein Erklären, war keine Erbauung, es war eher wie eine Doku, es war eigentlich nur ein Erklären, was die falsch machen. Ne? Was die falsch machen, warum das falsch ist und warum das böse ist und das böse und, ne, und dann ging es auch zur katholischen Kirche und warum das eine falsche Anbetung ist und das böse und das böse und das war die Predigt. Ne? Und das war schade, weil die Predigt war zu Ende und das, was er gesagt hat, war richtig. Aber ich hatte immer noch Hunger. Also ich war nicht satt geworden durch das Wort. Ne? Ich finde es halt schade, weil aber das eine Gute, was ich rausgezogen habe, ist, dass er gesagt hat, was das vom Griechischen her bedeutet, anbeten. Denn im Neuen Testament findest du das ständig, 77 Mal allein in der Offenbarung. Dieses Anbeten sind zwei Worte, die ich vergessen habe. Aber das erste Wort bedeutet sich hinwenden zu jemanden zu einem Punkt, ne? Das steckt in der Anbetung Gottes drin. Ich wende mich zu ihm und zwar komplett. Und das zweite Wort ist schwer ins Deutsche zu fassen, aber mein Hund tut das. Das ist so wie ein Hund sich unterwirft unter den Menschen oder unter ein Alphatier. Und Kiwi zum Beispiel, wenn die zu Dorot kommt, da springt sie da drauf und knuddelt und schläft und kommt sie zu mir, warum auch immer, dann duckt sie sich so tief wie sie kann und krabbelt mit den Füßen so, ne, und hebt ihr Bein so und keine Ahnung so, ne, halt, um mir zu zeigen, du bist mein Herr. Ne? Und das ist dieses Bild, das in diesem Wort steckt, so sollen wir, das ist eine Anbetung zu Gott. Warum ich das jetzt gesagt habe, weiß ich auch nicht, aber lesen wir weiter. Er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh auf, stell dich in die Mitte. Und da stand er auf und stellt sich dorthin. Das ist dieser arme Typ. Alle gucken auf ihn. Die Pharisäer gucken, was passiert jetzt? Und der Typ steht da mit seiner verdorrten Hand, wie auch immer das aussieht. Und Jesus ist da und guckt ihn genau an und ruft ihn zu sich. Da sprach nun Jesus zu ihnen: Ich will euch etwas fragen. Darf man denn am Sabbat Gutes oder Böses tun? Darf man das Leben retten oder darf man das Leben verderben? Und indem er sie alle ringsherum ansah, in Matthäus steht, dass sie darauf nicht antworten wollten oder nicht antwortet haben. Und indem er sie alle ringsherum ansah, sprach er zu dem Menschen: Streck mal deine Hand aus. Der aber tat es und seine Hand wurde wiederhergestellt und war gesund, wie die anderen. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie Jesus antun könnten. Ja. Steht im Markus-Evangelium, dass sie dann rausgegangen sind, voller Zorn und Wut, dass Jesus sie so bloßgestellt hat, dass sie sich mit den Heuradianern oder so ähnlich versammelt haben. Das war keine religiöse Gruppe von Juden, sondern eine politische Gruppe. Die waren für den Kaiser, für das Römische Reich und so weiter, eigentlich Feinde von den Pharisäern. Aber zwei Feinde verbindet ein gemeinsamer Feind, ne? Und so kommen sie jetzt und wollen Jesus vernichten. Und das ist so schade, weil sowas Wunderschönes hier passiert. Ja, dieser Typ, der nichts machen konnte, wird komplett geheilt und sieht die Gnade Gottes. Ja. Christus ist gekommen, um alle zu erreichen. Das Herz des Vaters will, dass keiner verloren geht. Und das ist ein Herz, das wir erfahren, wenn wir uns Christus angucken. Das ist Wundervolles. Das ist das Herz, das Paulus und Petrus und Johannes immer wieder versuchen, der Gemeinde zu sagen: Habt diese Brüderliebe. Streckt euch aus nach der Brüderliebe, den anderen segnen und erbauen zu wollen in Christus. Lebt nicht nur für euch selbst in eurem Glauben. Und das ist der Unterschied zwischen Gesetzlichkeit und Leben. Zwischen alten Bund und neuen Bund. Zwischen diesem alten Schöpfung und dieser neuen geistlichen Schöpfung, die komplett neu ist. Wer wirklich liebt, lebt nicht mehr für sich. Das ist ganz simpel. Ja. Also wie ich es letzte Woche gesagt habe, ich merke, dass ich im Glauben wirklich an einen Punkt komme, wo ich unzufrieden bin. Wo ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich wirklich unglücklich war. Weil du kommst zum Glauben, bist wie ein Baby und Säugling, du saugst die Milch auf, du freust dich in Christus, du fängst an, das Wort zu lesen, alles ist neu, dann sind da die Leute und du liebst Beten und die Musik und dann wächst du langsam und fängst an zu dienen und kommst an einen Punkt, wo du Christus ähnlicher wirst und Gott räumt auf und du liebst das und umgibst ihnen Sachen, die dich immer gezwungen haben irgendwie und bezwungen haben und eingenommen haben. Und dein Leben wird einfach voller. Ne? Und das ist was Wundervolles. Man wächst und wie ein kleines Kind wird man älter und älter und alles ist neu und alles ist groß und alles ist schön und bunt und wertvoll und kostbar. Ne? So wie ein Kleinkind sich freut einfach nur an ein bisschen Alupapier, das runtergefallen ist. Und knistert da einen ganzen Tag voller Freude drum. Und dann wird es älter und da liegt Alupapier und es kommt maximal in Müll. Und das ist was Wundervolles und so muss es auch sein. Aber dann irgendwann kommt halt der Moment, wo man alt genug ist, um Fleisch zu ertragen. Und wo die Muttermilch nicht mehr reicht. Und das ist was Gutes. Und Gott fängt an, stiller zu werden. Und Gott fängt an, dass man mal mehr Druck bekommt. Als ob so eine Blase zerplatzt, diese christliche Blase um uns. Und auf einmal sind wir eine Realität wieder. Und auf einmal zeigt uns, dass wir doch Sünder sind. Auf einmal zeigt uns doch, dass wir nicht jeden lieben können und nicht so toll sind, wie wir dachten. Dass wir uns vielleicht auch schämen, das Evangelium und ihn zu verkündigen, ne? In bestimmten Situationen. Und zur Wahrheit zu stehen. Einfach ein Moment, wo wir erkennen, ich bin schwach. Und wenn man das gelernt hat, zu akzeptieren, dass man wirklich schwach ist und dass man nicht dieser tolle Superchrist ist, dass man auch ein hartes Herz hat und dass man auch faul ist und nicht diese Liebe, Gott immer zu suchen und so weiter. Wenn man das erkannt hat, dann ist man demütig genug, auch zu empfangen. Und dann kommt eine neue Stufe, so wie Paulus es sagt. Wir laufen Stufe für Stufe im Glauben. Und in der Stufe dann, du merkst dann richtig, du bist an einem Punkt in dem Glauben, wo du oder einfach nur noch so eine Leere spürst, irgendwie irgendwas fehlt mir. Obwohl du dienst, obwohl du Bibel liest, obwohl du betest, obwohl du deinen Nächsten liebst, aber irgendwie merkst du es fehlt mir was. Irgendwie ist mein Glaube nicht komplett. Irgendwie weiß ich nicht. Ne? Und da ist halt der Punkt dann, wo Christus uns auffordert, den nächsten Schritt zu gehen, und das ist, und jetzt stirb dich selbst und lebe die Liebe. Und du kannst nicht reifen und nicht glücklich werden, du wirst auf der Stelle stehen, wenn du nicht erkennst, dass du dich nicht für dich selber heiligst. Ja. Weil der Glaube macht keinen Sinn, wenn er nur für mich ist. Irgendwann kommt der Punkt, wo du einfach sagst, es macht keinen Sinn, weil ich falle ja eh wieder. Wozu soll ich hier noch kämpfen? Es macht keinen Sinn, ich kenne die Bibel, da jetzt Bibel drin zu lesen und so, und irgendwie habe ich doch nur ein halbes Herz oder vergesse wieder alles. Irgendwann macht Jesus auch keinen Sinn, und auch in die Gemeinde zu kommen und auch zu dienen, kommt, irgendwann macht es keinen Sinn, wenn es nur für mich ist. Weil ich gefalle ja Gott nicht mehr, nur weil ich jetzt mehr nach Christus bin, weil ich heiliger geworden bin und erwachsener. Deswegen bin ich ja nicht liebenswerter, als ich war, so dreckig, wie ich war, als ich das erste Mal zum Kreuz kam. Das Gesetz macht mich nicht wertvoller oder kostbarer vor Gott, wenn ich es halte. Und das ist was Jesus den Pharisäern zeigen wollte. Wir haben letzte Woche gesehen, wie die Pharisäer da sitzen, total geschockt, und Jesus fragen, wie kannst du denn hier mit Zöllnern und Sündern zusammen essen? Da kamen die nicht drauf klar. Weil die sind doch unrein, dann machst du dich doch unrein. Das kann doch nicht Gott wohlgefällig sein. Wir sollen doch eine klare Trennung machen. Und du sitzt hier und bist einer von ihnen gerade. Und Jesus guckt sie an und versucht ihnen das zu erklären, was Liebe ist, was das Gesetz wirklich ist. Und er sagt zu ihnen, er hat aber nicht die Kranken, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt. Ich bin gekommen für die Kranken, damit sie gesund werden. Bin gekommen zu den Sündern, die sollen Buße tun, weil die Gerechten, die kann ich nicht umdrehen. Die brauchen mich ja nicht. Ne? In Christus zu sein und wie Christus zu sein, bedeutet, dass man anfängt zu verstehen, ich bin schon absolut gesegnet. Paulus hat versucht, das der Eingemeinde zu sagen, hat gesagt an einer Stelle, ihr habt schon alles empfangen und bekommen, was ihr braucht in dieser geistlichen Welt, um den Dienst zu tun bis zum Ende. Wir haben alles an geistlichen Reichtümern bekommen schon. Wir sind errettet, wir sind gesegnet, wir sind geführt. Das Wollen, das Wirken, das Vollbringen macht Gott in uns. Den Glauben, den lässt Jesus in uns wachsen. Es gibt so viele Stellen, wo dieser neue Bund zu uns ruft, dieses Evangelium, dieses neue Evangelium Gottes, und wo es uns sagt, für uns ist gesorgt. Jesus hat versucht, das zu erklären, hat gesagt, hey, wenn du dein Leben behältst, wirst du es verlieren. Ja. Wenn du dein Leben aber verlierst, wenn du dich selbst stirbst, wenn du die Last auf dich nimmst, das Kreuz, das ich habe für dich jeden Tag, wenn du mir vertraust, wirst du gesegnet werden. Dann wirst du Frucht bringen, dann werde ich für dich sorgen, für dich, dir wird es gut gehen. Vertrau mir doch einfach. Ja. So ein Und das ist dieses Herz, wovor ich Angst habe, weil ich weiß und sehe es öfters, dass es in mir schlummert halt so. Und dieses Herz, dass sich alles nur um mich halt dreht. Auch manchmal ist es auch fromm, ne? Ich will das Richtige tun, ich will Gott gefallen und will dienen und hab Ehrfurcht vor Gott so und naja, manchmal auch ein bisschen Respekt, Angst so, ne? Aber ein gesunder, eine gesunde Furcht so und aber doch kommt Gott in mein Leben rein und spricht und sagt so, hey Stefan, warum betest du denn gerade? Macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn, ja, warum bete ich? Weil ich mit dir reden will, weil ich Bitten habe, Fragen habe, Leute in Not sehe, denen helfen will, darum bete ich. Ne? Und trotzdem sitzt Gott da und sagt, ja, warum betest du denn jetzt? So, ja. Was wir hier bauen, was Jesus hier baut, dieser neue Tempel, hat nichts mit Religion zu tun. Und das stößt manchen auf oder die verstehen es falsch. Ne? Ich sage von mir, ich bin nicht religiös. Gott ist weder katholisch noch evangelisch noch protestantisch, freikirchlich, baptistisch oder sonst irgendwas so, was es so gibt. So, und Gott ist das, hat diesen Titel nicht. Ne? Da oben steht dann nicht im Himmel das neue Jerusalem, da ist eine fette Carrie Chappell Taube drauf oder so. Ne? Gott ist nicht religiös. Gott ist einfach da. Und Menschen in Jesus sind auch nicht religiös und bauen nicht an einer bestimmten Religion, sondern die sind einfach da in Gott. Ich glaube an meinen Gott und ich liebe meinen Gott und folge meinem Gott und fertig. Ich will ihn kennenlernen und ihn nehmen, so wie er ist. Und weil er so wunderschön ist, möchte ich mehr so sein wie er. Weil das, was er tut, ist wirklich gut. Ja. So ein, von daher, wenn ich einen Namen baue, dann ist es Christus sein Name. Ja. Ihm folge ich. So ein, und ich bin dankbar für sein Wort, das er uns gegeben hat, auch wenn es anders ausgelegt werden kann in verschiedenen Stellen. So ein, oh, das ist mir egal. Ich komme zu meinem Gott und versuche demütig zu sein und zu sagen, Gott, ich bin doof, ich weiß es nicht. Erklär mir die Stelle. Und ich glaube an den Heiligen Geist, der wirklich in mir ist und lebt und lehrt und leitet und tröstet. So, und also kann ich nur darauf vertrauen, wie er mir dann die Dinge zeigt, dass es für meine kleine Welt hier irgendwie das Richtige ist. Ja. Aber das ist echt schwer. So ein, weil wir alle haben, was ich vorhin gesagt habe, halt diese menschlichen Gebote in uns. Individuelle Gebote Gottes, die nur in deinem Herzen sind, die Gott nur dir gibt, weil er weiß, dass du in dem Bereich zu schwach bist und Grenzen brauchst. Weil wenn du zu weit rausgehst in dem Bereich, so ein, wirst du fallen. Ja. So ein, und so gibt es in unseren Augen schwache und starke Brüder. Manche, die essen nur Gemüse, andere essen Fleisch oder alles. So ein, so wie Paulus es sagt, so ein, und manche haben Probleme mit irgendwas, was dämonische Vorbelastung hat, so wie das Götzenopferfleisch, was er zum Korinthern anspricht. Bei uns heute wäre es nicht mehr Götzenopferfleisch, sondern eher Weihnachten zum Beispiel, kenne ich auch einige. Ja. So, und die sagen, ja, das ist aber von dem Gott der Sonne und bla und dies und jenes, so ist das entstanden. Ist mir, das tangiert mich null. Ich stehe da vor einem Weihnachtsbaum mit schicken Leuchten und schick bemacht so, einfach weil es bei uns dazugehört und was Schönes. Und ich denke da nicht an irgendeinen Sonnengott, der da oben an der Spitze des Baumes ist oder so. Ne? So, und wir packen Geschenke ein, weil, ja, man das so macht. Und weil es toll ist. Und ich es schade fände, wenn meine Kinder sagen, ich habe kein Geschenk, wir feiern nicht. So, ne? Ich denke da an Jesus und das ist nichts Schlechtes. Zu sagen, hey, danke, dass, Happy Birthday, Jesus. Danke, dass du wirklich da warst als normaler Mensch. Krass. So ein, und da, wo das alles herkommt, tangiert mich wenig. Weil ich mache meinen Weihnachten. Ne? Andere machen trotzdem Weihnachten, nennen das halt wie ihr Lichterfest. Ist trotzdem in meinen Augen Weihnachten an einem anderen Tag. Es gibt Geschenke, es gibt das, es gibt das. So ein, ne? Und andere, dieses Kanuka-Kaka oder so, weiß nicht, ich hab's vergessen, irgendwas Jüdisches, sollen sie machen. Im Endeffekt geht es ja nur darum, wenn ich weiß, das Gute zu tun und ich tue es nicht, ist es mir Sünde. Und ob ich nur Fleisch esse oder Gemüse, ist doch total egal. Hauptsache, ich tue es mit Freude und mit Frieden und mit einem reinen Gewissen. Dankbar, Gott Ehre bringt. Ja. So, und so gibt es für uns im Neuen Bund, wird es komplizierter als im Alten. im Endeffekt. Weil wir müssen damit klarkommen, dass jemand anderes eine ganz andere Ansicht hat und ganz anders Gottesdienst für sich baut und ganz anders umgeht, ne? Und trotzdem haben wir alle Gesetze und Regeln, die uns das Wort vorschreibt, eine Bahn, die einfach feststeht, unveränderlich. Ne? Das ist schwer, damit klarzukommen. Ne? Und deswegen sagt Paulus halt auch und Petrus immer wieder, na, dann müssen wir auf den Geist vertrauen. Und dann bete ich halt für den, dass, wenn es wichtig ist, hier für die Gemeinschaft, für die Zeit, für den Dienst, dann muss Gott das schon erklären, denjenigen. So, und wenn nicht, dann ist es halt so. Da streite ich mich nicht rum. Ja. Was aber wichtig ist, ich muss Christus erkennen in den anderen. Unser Glaube, unsere Nachfolge, unser Weg, dieser Lauf, dieser Wettlauf, den Paulus beschreibt, so, und dieser Wettkampf, dient für unsere Nächsten. Jesus verspricht, dass für uns gesorgt wird. Aber es gibt noch eine andere Form der Liebe. Nicht nur die Liebe zu meinem Nächsten, sondern halt die Liebe zu Gott. Und die kommt jetzt. Wir lesen nur die drei, vier Verschen hier. Es geschah aber an jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Macht Jesus öfters. Ja, wer könnte es auch? Wäre auch komisch, wenn nicht. So. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Simon, der auch der Petrus nannte, und dessen Bruder Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpäus und Simon, genannt der Zelot, Judas, den Sohn des Jakobus und Judas Ischariot, der auch zum Verräter wurde. Ja. Wir wissen, dass Jesus viele Jünger hatte. An einem Punkt schickt er 70 seiner Jünger los zu zwei Gruppen, um das Evangelium zu verkündigen, in allen Städten. Ne? Zur Apostelgeschichte sind, glaube ich, 150 Jünger versammelt oder so. Ne? Oder 500? 500.
120.
Naja, was auch immer. Das sind viele. Und dann waren nicht nur Jünger, sondern halt auch Gläubige gewordene Leute, die interessiert sind. Ne? So, und dann waren auch viele Gottlose da, die einfach zugeguckt haben, und Pharisäer und Schriftgelehrte und Soldaten und dies und jenes. So, ne? Aber Jesus hatte viele Jünger. Und hier ist eine wichtige Lehre, so wie Dienst funktioniert. Weil Christus kommt nicht und entscheidet logisch. Ja, okay, der und der, die sind echt sauber, die bemühen sich, die habe ich gesehen, die haben ein Herz für die Verlorenen, der hat die Gabe irgendwie zu ermahnen, der hat die Gabe zu erbauen und zu trösten, Seelsorge zu machen. Hier, und der kann sich gut um die Kasse kümmern und ist treu da drinne, wunderbar, so ein, du bist angestellt für den Dienst. Und Jesus kommt nicht so und baut Gemeinde, sondern selbst Christus kommt vor Gott in der Nacht so und betet. Wird vorbereitet, sucht den Willen des Vaters. Und das ist wichtig. Christus hatte so viel Kraft und Ausdauer, weil du darfst nicht vergessen, er war komplett Mensch, klar. Aber wenn er nicht fähig gewesen wäre zu sündigen, dann wäre Satan auch nicht gekommen und hätte ihn versucht. Ja. Er musste genauso leiden, genauso ertragen, genauso sich entscheiden, kompromisslos den Weg zu gehen bis zum Ende. Im Garten Eden, im Garten Gethsemane siehst du das, wie Jesus da kämpft. Mit dem Engel und ringt, ne, mit Satan. So wie es Blut runterläuft, so, weil es so anstrengend ist, so ein innerer Kampf und so eine Zerrtheit und wo er zu dem Punkt kommt und sagt, ich will das alles nicht. Ne? Mensch, ich sehe die ganzen Fratzen hier und guck dir mal die Typen da. So, ich sag zu denen, bitte betet und kämpft mit mir und die pennen schon wieder. Ne? Mann, die Menschheit ist so schwach und so selbstorientiert. So, und Jesus sagt, ich will hier nicht leiden und sterben und die Sünde auf mich nehmen, als Sünder sterben. Ich will das nicht, getrennt sein von meinem Vater. So, ich will das nicht. Aber trotzdem kommt er und demütigt sich und guckt nach oben und sagt, aber dein Wille soll passieren. Und der ist gut. Dir vertraue ich. Christus war oft, dass er gesagt hat, das weiß ich nicht, das weiß nur der Vater im Himmel. Die Weisheit hat er mir hier als Mensch nicht gegeben. So die Zeit zum Beispiel, wann das passiert oder dies oder jenes. Ne? Christus müsste genauso diese Stille suchen, wie wir es vorhin gesungen haben. Diese Ruhe suchen. Und du siehst gerade da, wo Großes Großentscheidungstreffen sind oder wo viele Menschen da sind, wo ein großer Dienst ihn erwartet, so ein, da sucht er die Einsamkeit. So ein, es ist wichtig, dass wir im Gebet wachsen. Aber da ist wieder dieses Gesetz, ich bin Christ und ich muss beten. Weil man das als Christ macht, da bekomme ich Energie und Trost und Ermahnung und Veränderung und Visionen und Zeichen und ist ja ein geistlicher Kampf, da kämpfe ich für meinen Nächsten und so. Das ist ein Gebot, wenn du so willst, ein christliches. Ne? Klar muss ich beten, ich bin ja Christ. Aber Gebet ist ja viel mehr als einfach nur sich auszudrücken. Gebet ist Gemeinschaft zu haben mit dem, der wirklich, mit jemandem, der wirklich da ist. Gebet muss im Glauben passieren. Gebet erwartet ein Zwiegespräch. Es ist das, was meine Frau von mir erwartet und ich von ihr. Da sind zwei Menschen, die in Bund eingehen, so wie wir mit Gott. So, und meine Frau erwartet von mir, dass ich Zeit mit ihr verbringe und ihr zuhöre. So, mich investiere und auch antworte. Nicht nur mit einem Wort oder zwei oder drei, sondern mit so viel, wie sie halt braucht. Und Frauen brauchen manchmal mehr. Ich will jetzt nicht so ins Klischee gehen. Ne? So, bei uns ist das so. Da passt das Klischee eigentlich super. Ne? So, hab auch Männer kennengelernt, die viel mehr und besser reden können als Frauen. Jede Frau, die ich kennengelernt habe bis jetzt. So, ne? Aber wie auch immer dein Partner ist in der Ehe oder in der Beziehung, wir erwarten, dass der andere da ist in unserem Leben aktiv. Wenn das nicht da ist, so funktioniert ihr nicht. Wenn jeder nur an sich denkt und für sich lebt, so dann hat man irgendwann den Punkt, wie es immer heißt, so wir haben uns auseinandergelebt. Und es ist möglich, dass man irgendwie zu dem Punkt kommt, auch in der Ehe, aber genauso in diesem Bund mit Gott, in der Beziehung mit ihm, dass man zwei verschiedene Leben führt, obwohl man an dem gleichen Ort sich trifft. Dass man eine Art WG-Leben hat, aber trotzdem hat jeder sein eigenes kleines Reich mit seinen eigenen Gedanken. Das kann auch in einer Gemeinde passieren. In jeder Beziehung kann das passieren. Und das ist eine kranke Beziehung. Das, was Jesus so ausmacht und jeden anderen Menschen und Gottes, ob Frau oder Mann, wenn du im Alten und Neuen Testament guckst, so, das waren Leute, die wirklich es genossen haben, bei Gott zu sein. Weil das verändert alles. David zum Beispiel, der sagt, ich habe Tag und Nacht sinnig nach über deine Gebote, deine Gesetze. Und die sind mir so köstlich und so lieb. Und du kannst sehen, wie David Gott kennenlernt, obwohl es da noch nicht so einen krassen Gottesdienst gibt wie heute. Ne? So ein, wie er die Liebe da drin erkennt und warum das so gut ist für uns Menschen. Ne? Er erkennt den Charakter und die Weiche Gottes da drin, so ein, seine Macht und seine Autorität. Verlass nicht Gottes Gemeinschaft. Ansonsten kommst du irgendwann an den Punkt, wo du wie ein Pharisäer da bist in deiner selbstgebauten christlichen Welt und einfach nur noch hältst, was du erschaffen hast. Das ist kein lebendiger Glaube. Ne? Und ich bin dankbar dafür, dass ich von Anfang an hören durfte und wissen durfte, der Heilige Geist ist eine Person, die wirklich lebendig ist. Und das ist er. Ist mir nicht nur Herr und Führer, sondern ist auch mir Freund. Dort fühle ich mich immer willkommen, immer zu Hause, immer geborgen. Da kann ich vertrauen und ich weiß, egal wie er mich leitet, es dient mir und anderen zum Guten und ist Gott wohlgefällig. Und ich kenne die Tage, wo ich Gott mich so anklopft und so sagt, so, hey, bin auch noch da. Und dann bin ich im Gebet und bin am Reden mit Gott und dadurch, dass ich überhaupt, manchmal ist es ja, dass du erinnert wirst vom Geist innerlich irgendwie und dann stehst du vor Gott und sagst, oh Gott, ich möchte wieder beten und dir nah sein und dich hören. Aber allein dadurch, dass du vor Gott kommst und das sagst, bist du schon im Gebet. Ja. Und du fängst an, neue Gedanken zu kriegen und dein Gebet, dein Psalm, den du dann machst vor Gott, wird tiefer und geht tiefer und du kriegst neue Gedanken. Ja. Auf einmal fallen dir Menschen ein und du fängst an, auch sie zu segnen. Und alles wird runder und kompletter und tiefer. Deswegen sagt Paulus, bleib beständig im Gebet. Und allein daran siehst du schon, dass Gebet nicht das ist, wo ich in meine Kammer gehe, meine Hände falte und irgendwie anfange, meine Formel da aufzusagen, ne? Sondern ich muss ja auch mit meinen Händen und meinem Kopf arbeiten und gleichzeitig soll ich im Gebet bleiben. Es bedeutet, lass Gott lebendig bleiben, den ganzen Alltag hindurch, egal wo du dich befindest, ob gerade in Freude oder in Sorgen, was auch immer, ob in Arbeit oder in Freizeit, lass Gott lebendig sein. Er ist wirklich da und ist mit dir. Ja. Manchmal werde ich geärgert, so von meinen Kindern und meiner Frau, und ich denke innerlich so, oh Gott, ey, jetzt wollte ich am liebsten, ne? Aber das zeigt halt nur, trotzdem ist er da, ne? Das ist die Kraft, die uns Jesus gebracht hat. Das ist dieses Evangelium. Wir dürfen wieder richtige Gemeinschaft haben mit unserem Gott. Und im Endeffekt ist die Gemeinschaft noch intensiver als im Eden war. Auch wenn ich Gott jetzt nicht physisch sehe, in Eden kam er nur zu Besuch, jetzt wohnt er. In Eden hat er nur ein Zelt gehabt, wo er reinkam, so, und da konnten wir miteinander reden, Mensch und Gott, so, aber jetzt hat er eine Wohnung, wo er immer da ist und wir können jederzeit kommen zum Thron der Gnade. Also lasst uns aufpassen auf unseren Glauben. Ich habe Angst davor, irgendwann zu kalt zu sein, nur noch das äußerlich zu funktionieren, aber innerlich überhaupt nichts mehr zu haben. Ja. Was ich krass finde halt ist, unser Jesus, der so vollkommen perfekt ist, sitzt dann in dieser Synagoge und nur Sünde da drinnen. Denn die schick angezogenen Leute, gerade am Sabbat, ganz schön gemacht und ganz wichtig, bestimmten Auftreten und mit bestimmten Worten. Und das Volk, das Kleine, guckt nur hin und sagt, wow, ich bin einfach nur ein Bauer. Und die das Gesetz machen und die für Gott als Lautsprecher fungieren da und sie gucken auf Jesus und hassen ihn und sagen, der muss weg, der muss sterben, der ist falsch. Dabei ist er der Einzige in diesem Raum, der wirklich zu dem Moment Gott wohlgefällig wäre. Wäre Gott wirklich gekommen in diesen Raum dort, in diesen Gottesdienst, der Vater, dann hätte nur Jesus im Arm gehabt und gesagt, so, oh, mein treuer Knecht. Ja. Wir sind hier, um zu lieben. Von daher, wenn es eine Sache gibt, für die wir kämpfen sollten und wo wir wirklich Zeit investieren sollten, so dann ist es der Punkt, so ein Gott, lehr mich Liebe, was heißt das? Weil ich muss sagen, ich verstehe es nicht komplett. Aber irgendwie ist es schön, da drin zu wachsen. Und das Schöne ist, Jesus sagt ja so, wer liebt, der erfüllt die Gebote. Der sündigt nicht. Und das ist eben dieses Tolle, ja, wer von sich wegguckt auf Gott und wer von sich wegguckt auf seinen Nächsten, auf die Menschen, die Gott gibt in unserem Wirkungskreis und ich soll mich auch selbst lieben. Also wenn ich weggucke von meinem Fleisch auf diese neue Schöpfung, der mehr Gewicht gebe, dieses neue Leben, wachse ich auch in der Liebe und werde Christus ähnlicher und halte automatisch die Gebote mehr und mehr. Und tu mehr und mehr Gottes Willen, einfach weil es meine Persönlichkeit wird. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns wirklich gut veränderst und dass du uns aufzeigst, so dass es einfach ein unmöglicher und falscher Weg ist, zuerst schön zu sein, um dann zu funktionieren in deinem Reich, sondern dass du uns zum Funktionieren bringst, uns schöner machst. Uns heilst, uns heiligst, dass du uns veränderst, dass wir mehr und mehr Licht werden, mehr und mehr Weisheit und Erkenntnis bekommen, mehr und mehr das Gute lieben, mehr und mehr das Gute auch tun. Ja, du veränderst Bereiche innerlich und das ist befreiend. Ich danke so sehr für diesen neuen Bund und dass wir auch die Gnade haben, mit denen zum Glauben gekommen zu sein. Bitte mach du einen Gottesdienst und eine Anbetung aus unserem Leben, die wirklich Ehre bringt für dich. Und hilf uns gerade in den Bereichen, die ja, die führen, die uns daran hindern, irgendwie uns hinzugeben für unseren Nächsten. Ja, ich weiß nur um mich zu drehen und nur für mich meinen Glauben zu bauen, das macht müde und das ist keine gute Frucht auf Dauer. Und ja, lehre uns die Brüderliebe. Ja, denn du hast gesagt in deinem Wort, die Gottlosen werden an unserer Liebe zueinander erkennen, wer du bist. Und von daher öffne uns, dass das kein Geheimnis ist oder nur Worte, sondern wirklich Frucht bringt. Ja, bitte begegne uns in unseren Gebeten, wenn wir dich suchen. Ja, lehre uns beten. Bitte antworte. Oh ja, Amen. Amen. Vielleicht singen wir noch ein Lied, falls noch jemand was hat.